Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree, history is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte. Heute mit mir, Alan Cassidy, mit Mirko Melone.
Hi, Alan.
Und mit einem Gast, den wir gleich noch vorstellen. Aber zuerst, Mirko, reden wir über das Thema, das wir heute abstecken. Wir leben ja alle in einer Demokratie. Wir können bekanntlich wählen. Und wir können wählen, wer uns repräsentiert, wer uns in einem Parlament vertritt, in einer Regierung. Aber nur wenige, die in einer Demokratie leben, können auch regelmäßig über Sachfragen entscheiden.
Genau, zum Beispiel sollen wir mehr Geld investieren in die Armee oder besser mehr Geld für Klimaschutz oder was weiß ich nicht. Einfach über fast alles.
Genau, das ist heute unser Thema. Wir machen nämlich eine kurze Geschichte des Abstimmens. Und wir machen das mit einem Gast, über den wir uns sehr, sehr freuen. Philipp Loser ist Journalist, Historiker und zusammen mit David Hesse Co-Autor eines neuen Buchs über die Demokratie in der Schweiz. Und wir stellen ihn dann gleich noch näher vor, aber schon jetzt. Philipp, hallo, schön bist du bei uns.
Hallo zusammen, schön, dass ich da sein darf.
Ja, und bevor wir zu dir zurückkommen, Philipp, das Thema, das wir heute behandeln, das ist ja auch eingebettet in einen größeren Kontext, also nicht erst seit Donald Trumps Wahlsieg wissen wir, die Demokratie ist unter Druck geraten und es sind ja auch vielerorts Parteien, Personen auf dem Vormarsch, die ein Problem haben mit Rechtsstaatlichkeit, mit Minderheitenrechten, mit sonstigen Pfeilern der liberalen Demokratie. Und zugleich nehmen einige dieser Kräfte für sich selbst aber eben auch in Anspruch, die Demokratie besser machen zu wollen. Also man sieht das zum Beispiel bei der AfD in Deutschland, die in ihrem Wahlprogramm die Forderung nach direkter Demokratie drin hat, also nach regelmäßigen Volksabstimmungen. Und ja, die AfD ist ja zumindest in Teilen rechtsextrem, was viele Menschen dann automatisch wieder zweifeln lässt an ihren Zielen und Motiven. Aber es gibt ein Land, in dem die direkte Demokratie eben seit langem eine gelebte Tradition ist, Alan, oder?
Ja, unser eigenes Land, die Schweiz.
Und genau.
Wir drei, wir haben gerade vor dem Podcast darüber diskutiert, welche Abstimmungsvorlagen wir dieses Wochenende haben. Wir waren nicht ganz gleicher Meinung. Dieses Wochenende sind es unter anderem geht es um den Ausbau der Autobahnen, um Änderungen im Mietrecht, um die Finanzierung von Gesundheitsdienstleistungen. Und das sind nur dann die nationalen Themen im Kanton Basel-Stadt, wo ich lebe und stimmberechtigt bin, Philipp auch. Da haben wir auch noch das Ausländerstimmrecht und mein Favorit, der Kredit für den Eurovision Song Contest, der yes. nächstes Jahr in Basel ausgetragen wird.
Genau, da ist viel los und wir bilden uns ja auch in der Schweiz ganz viel ein auf unsere direkte Demokratie. Wir sind überzeugt, das ist das beste Politsystem der Welt. Und die Frage ist ja, was macht diese Abstimmungsdemokratie eigentlich aus? Also wie hat sie die Schweiz verändert? Gibt es vielleicht sogar Lehren daraus, die man ziehen könnte für andere Länder? Und genau darüber wollen wir mit dir, Philipp, heute reden. Wir freuen uns.
Philipp, du bist Journalist beim Tagesanzeiger. Du schreibst jede Woche eine sehr lesenswerte Kolumne im Magazin des Tagesanzeigers und du moderierst den Podcast Apropos, den täglichen Podcast des Tagesanzeigers. Und jetzt hast du mit David Hesse ein neues Buch geschrieben, das heißt Heute Abstimmung, 30 Volksentscheide, die die Schweiz verändert haben. Und
genau,
ja.
Alan, und vielleicht wirklich bevor wir loslegen, eine Kaufempfehlung, so viel Werbung muss sein, es ist ein wirklich wunderschönes Buch geworden. Auch zum Blättern, zum drin schmöken, visuell, wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, kauft es euren Liebsten. Wirklich.
Ja, das ist sehr nett.
Ja, so sind wir hier.
Ja, und wir werden jetzt über einige dieser Abstimmungen reden, die im Buch drin sind. Aber zuerst zum Einstieg, zum Grundsätzlichen. Auch andere Länder, Philipp, kennen ja Volksabstimmungen. Hm. Was unterscheidet denn die Schweizer direkte Demokratie von anderen Staaten wo die Bürgerinnen und Bürger ebenfalls über Sachfragen entscheiden können.
Das vergisst man manchmal. Und dabei geschehen da recht lustige Dinge. In den USA wurde gerade regional über alles Mögliche abgestimmt. Im November über das Ausländerwahlrecht, wie bei uns in Basel, also in Kentucky, wurde angenommen. Es gab eine Abstimmung über die Altersobergrenze für Kongressabgeordnete in North Dakota, 81 Jahre, wurde auch angenommen. Es gab diverse Abstimmungen über Schwangerschaftsabbrüche, das habt ihr sicher auch gesehen. Und dann gibt es andere Beispiele in anderen Ländern. In Irland gab es die Abstimmung über die gleichgeschlechtliche Ehe und über das Blasphemieverbot, wo eigentlich ziemlich mutige Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dieses konservative Land in eine neue Zukunft geführt haben. Und das ist alles sehr interessant, aber halt nicht wirklich zu vergleichen mit den Abstimmungen in der Schweiz. Ich glaube, der größte Unterschied ist, wie fest Abstimmen in unserem Alltag integriert ist. Wir haben seit 1848, ja nicht ganz, seit vielleicht 1871, jedes Jahr 4 Abstimmungssonntage. Wenn es ein Wahljahr ist, haben wir nur 3. Das Abstimmen über sämtliche Dinge ist die Norm. Es ist nicht die Ausnahme, wie es in anderen Ländern ist. Ich glaube, das ist der größte Unterschied. Es ist in unseren Alltag, in den Alltag der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger integriert. Es kommt immer wieder vor. Es ist Alltag. Ich glaube, das ist der große Unterschied auch zu anderen Abstimmungen in anderen Ländern.
Alltag und auch Teil der politischen Kultur, würdest du sagen?
Ja, weil sämtliche Entscheidungen, die Politik, die repräsentative Politik trifft, egal auf welcher Ebene, kommunal, kantonal, national, all diese Abstimmungen müssen theoretisch in einer Abstimmung bestehen können. Und das wissen die Politikerinnen und Politiker. Das verändert den ganzen politischen Prozess, glaube ich. Das macht ihn besser. Und das ist so in unseren Alltag eingewoben, dass das ganze Zusammenleben, das Politische, wie ein anderes ist, glaube ich, als in anderen Ländern.
Okay. Lass mich vielleicht auch für die Leute, die das Schweizer System nicht so gut kennen, kurz erklären. Wir haben in der Schweiz 3 Arten von Volksabstimmung. Wir haben das obligatorische Referendum, wenn die Verfassung geändert wird oder wenn die Schweiz einer internationalen Organisation beitritt. Der Staat muss in diesem Fall etwas zur Abstimmung bringen. Automatisch, ohne dass irgendjemand dafür etwas tun muss. Und dann haben wir viel wichtiger, weil kommt viel häufiger vor, das fakultative Referendum. Das kommt dann zur Anwendung, wenn das Parlament ein Gesetz beschließt und irgendjemand innerhalb von 100 Tagen 50.000 Unterschriften sammelt und dagegen eigentlich Protest einlegt. Dann wird auch darüber abgestimmt und das ist dann eigentlich die Macht des Bürgers, der Bürgerin oder auch der Parteien, je nachdem, wer dieses Referendum ergreift. Und die dritte Art der Abstimmung ist die Volksinitiative, wo jeder Bürger, jede Bürgerin eine Abstimmung erzwingen kann zu einem Sachthema, wenn er oder sie 100.000 Unterschriften sammelt. Einfach das so als Rahmen.
Und Philipp, mit dem Blick auf die Geschichte auch, wie kam es historisch überhaupt dazu, dass die Bevölkerung direkt demokratisch mitbestimmen kann? Also wie entstand in der Schweiz, wenn man das jetzt als Historiker, Historikerin anschauen würde, das, was wir heute diese direkte Demokratie nennen? Also wer waren die Stimmbürger ganz am Anfang? Wer kam später dazu? Wie hat sich das entwickelt?
Die direkte Demokratie hat sich in Schritten entwickelt. Als 1848 der neue Bundesstaat gegründet wurde, war das ein obligatorisches Referendum. Nach dem Beispiel von Allen, wo über die Verfassung abgestimmt wurde. Aber diese erste ursprüngliche Verfassung hatte noch lange nicht alle direktdemokratischen Instrumente, die wir heute kennen. Die kamen erst später. Es gab eine erste große Revision der Verfassung 1874. Da wurde das fakultative Referendum eingeführt. Das war entscheidend dafür, wie die politische Schweiz zusammengesetzt war danach. Weil, man muss sich das so vorstellen, am Anfang des Bundesstaats in der Schweiz waren es vor allem Freisinnige, die Mitglieder der FDP, die dominant waren, die den Bundesrat stellten, die Mehrheit im Parlament stellten. Und mit der Einführung dieses fakultativen Referendums mussten die ihre Politik ändern. Ab da an wurde ihre Politik viel inklusiver, musste sie werden, sie wurde konkordanter, weil darüber abgestimmt werden konnte.
Ja.
Die Volksinitiative, nur um das abzuschließen, wurde dann noch später eingeführt, erst 1891. Und dann hast du gefragt, wer überhaupt abstimmen durfte am Anfang.
Genau.
Das war eine Minderheit. Das Stimmvolk war nicht wirklich das ganze Volk. Das war über lange Zeit war Abstimmen ein Privileg von ganz wenigen. Nur Männer im Alter von über 20 Jahren mit Vermögen und reinem Leumund durften im neuen Bundesstaat abstimmen, hatten das Stimm- und Wahlrecht. Und die stellten damals nicht einmal einen Viertel der ganzen Wohnbevölkerung. Frauen, das ist eine leidige Geschichte, die kennen wir, verurteilte Straftäter, Steuerschuldner, Armengenössige, Zwangsverwahrte und Landstreicher durften keine Stimme abgeben. Und in einigen Kantonen führte bereits ein Wirtshausverbot zum Entzug des Stimm- und Wahlrechts. Und auch die Schweizer Juden waren bis 1866 von der Teilhabe ausgeschlossen.
Ja. Das ist eine ziemlich pauschale... Oder ja, eine sehr lange Liste an Ausschlussmöglichkeiten.
Und allen, was ich mich frage, hast du schon mal ein Wirtshausverbot bekommen? Ich wüsste nicht, ob ich heute stimmberechtigt wäre. Nach damaligen Kriterien.
Hast du eines?
Ich bin auch schon rausgeflogen. Ja, ja, doch.
Okay,
zum Glück.
Ja. War für nicht alles schlecht.
Ja, wenn ich jetzt gehört habe, wie du abstimmst am Sonntag, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn du ein Wirtshausverbot hättest.
Ich wäre zu hoffen, dass du mal rausgeflogen bist irgendwo. Genau. Philipp, lass mich noch ganz kurz einhaken, auch mit Blick auf euer Buch, das ihr geschrieben habt. Mhm. Ihr habt ja da eine Auswahl getroffen. Es gab seit der Gründung des Bundesstaates 1848 in der Schweiz rund 700 Volksabstimmungen. Und ihr habt davon 30 ausgewählt für das Buch, die ihr ein bisschen genauer thematisiert, vorstellt. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr ausgewählt?
Oder wir haben was war das Kriterium? Natürlich, Mirko.
Ja, natürlich. Direkt demokratisch, hoffe ich.
Wir haben es nicht sehr wissenschaftlich gemacht. Der Anfang, ich muss es anders sagen, am Anfang sind wir hingesessen und wir haben jeder von uns hat zwei Listen aufgeschrieben. Jeder hat 30 Volksabstimmungen aufgeschrieben und das war wie der Grundstock. Und unsere Prämisse war folgende: Wir wollen Abstimmungen, die wir für besonders wirksam halten, die die Schweiz zu dem gemacht haben, zu dem Land gemacht haben, das es heute ist. Da geht es gar nicht so fest darum, dass es nur quasi positive Entscheide sind, dass etwas passiert ist. Es kann auch sein, dass etwas abgewehrt wurde. Wir wollten gesellschaftliche Entwicklungen an Abstimmungen zeigen. Wir wollten Strömungen politischer Art aufzeigen. Es gibt von diesen fast 700 Abstimmungen sind nicht alle, nicht die Mehrheit sind entscheidend für die Schweiz, in einem großen Bogen. Aber es gibt einige, die waren wirklich sehr wichtig und die sind es bis heute. Mhm. Und das war so unser Kriterium. Und dann haben wir diese beiden Listen gemacht. Wir hatten eine Übereinstimmung von, keine Ahnung, 15 oder so. Mhm. Und dann sind wir mit den restlichen hausieren gegangen. Bei Kolleginnen und Kollegen, Historikern, Journalisten. Wir haben versucht, diese Liste so zu kompensieren. Haben jetzt 30, man kann über diese streiten. Wir haben auch noch eine B-Seite mit weiteren 30, die wir auch für wichtig halten. Aber wie gesagt, es ist nicht wissenschaftlich, es ist höchst subjektiv und natürlich diskutabel.
Also eine Wirkungsgeschichte des Abstimmens sozusagen. Genau. Sehr schön. Ja.
Okay, und wir haben jetzt von dieser Liste, die ihr gemacht habt, nochmal sehr willkürlich, weil wir hier begrenzte Zeit haben, nochmal ein paar kondensiert, ausgewählt, von der wir finden, dass sie, also das kann man für alle eure Abstimmungen sagen, aber dass sie nochmal etwas sehr Interessantes aussagen über die Schweiz und auch wie sie funktioniert. Und lass uns doch anfangen mit der Abstimmung aus dem Jahr 1893. Das war die allererste Volksabstimmung.
Volksinitiative. Glaub ich.
Nein, das war die allererste Volksinitiative, genau. Wenn ich mich richtig erinnere, die zur Abstimmung gekommen ist. Also ein Anliegen, das jetzt eben aus der Bürgerschaft zur Abstimmung gebracht wird. Und die hatte den Titel Verbot des Schlachtens ohne vorherige Betäubung. Also das Schächtverbot. Worum ging es da?
Das ist ein wirklich sehr interessantes Beispiel, weil man das von zwei Seiten betrachten kann. Zum einen geht es hier tatsächlich auch um Tierschutz. Es waren Pfarrer, Lehrer, Veterinäre, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten Tierschutzvereine in der Schweiz gegründet haben. Die haben sich eingesetzt dafür, dass man Lastpferde nicht zu Tode schindet, dass man Singvögel nicht zum Spaß schießt und lebende Kälber auf der Fahrt zum Metzger aufeinander stapelt. Ihnen war besonders wichtig, wie man mit Schlachtvieh umgeht, weil die Städte wurden immer größer, Tiere wurden in ganz neuen Mengen verschoben und getötet. Und diese Gruppen nahmen von Anfang an Anstoß an der jüdischen Praxis des Schächtens, wenn Tiere rituell ohne Betäubung getötet werden. Das war wieder ein Teil. Der andere Teil dieser Abstimmung, Und das haben danach exemplarisch im Abstimmungskampf, der war einfach rassistisch, antisemitisch. Das war eine Volksinitiative gegen die Juden in der Schweiz, die ja selber gar noch nicht lange mitmachen durften, wie ich vorher gesagt habe. Es ging darum, dass man den Juden ein Exempel statuieren wollte. Es gibt auch sehr berühmte Abstimmungsplakate aus dieser Zeit. Wir haben nachher eines im Buch. Die haben wirklich die übelsten antisemitischen Vorurteile bedient.
Also da, man kann es schon schnell beschreiben. Es ist eine Karikatur, genau, ein Jude mit großer Hakennase, Klauenfinger und einem Messer, glaube ich, Darlehen auf dem steht, genau. Darlehen steht. Also all diese gängigen Klischees des Antisemitismus.
Und es gab wirklich auch viele Schächtgegner, die Juden in der Schweiz einfach einschüchtern wollten. Ich kann ein kurzes Gedicht vorlesen. Wenn wir ihm nicht Meister werden, wird der Jude unser Meister. Das hat der Ulrich Dürrenmatt gedichtet. Der war Gründer der Bernischen Volkspartei und der war Großvater des berühmten Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt. Und eben, es war auch von der Tierschützer her nicht ganz sauber natürlich. Sie haben mit dem Schächten mehr Probleme gehabt als mit anderen, ziemlich rabiaten Schlachtpraktiken, die halt nicht jüdisch waren. Zum Beispiel mit der sogenannten Stichmaske. Da wurde den Tieren durch eine Maske mit einem Hammerschlag ein Nagel durch den Schädel getrieben. Das ist auch nicht tierschützerische Best Practice oder so. Ja. Aber es ging ihnen halt wirklich darum, den Juden eins auszuwischen. Ja. Es gab auch Gegner des Verbots damals. Es war damals schon so, dass Abstimmungen umstritten waren. Die Gegner waren vor allem Freisinnige. Die haben mit der Verfassung argumentiert und mit der Kultusfreiheit. Und dann war auch interessant, wie die katholisch-konservative Innerschweiz sehr zurückhaltend war. Nicht, weil sie viel Sympathien für das Judentum hatten, aber die hatten, das war kurz nach dem Kulturkampf, Katholiken gegen Reformierte, und die wollten wie aus Eigeninteresse nicht zu fest in diesen Abstimmungskampf einsteigen. Ihnen war es wichtig, dass man die Religionsausübung möglichst frei halten kann, dass es auch in der Schweiz frei bleibt, und darum haben die sich eher gegen ein Verbot des Schächtens eingesetzt.
Und auch ganz spannend, wenn ich nochmal einhaken kann, beim Antisemitismus, das ist ja in dieser Zeit durchaus ein Zeitgeist, ein Phänomen in dieser Zeit, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Ländern. Und die Abbildung im Buch, die haben wir schon besprochen. Die Frage ist so ein bisschen, war das nicht auch eine Initiative gegen ein Scheinproblem? Also die allermeisten Juden in dieser Zeit, die sind ja assimiliert, die sind liberal, die sind integriert, die sind keine Fremdkörper in der Gesellschaft. Also das ist nicht ein Problem, ein sichtbares Problem, wenn man so will. Es gibt ja, in Deutschland gibt es auch dieses schöne Beispiel, da gibt es den Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, 1893 gegründet, glaube ich, der eigentlich die wirklich überwiegende Mehrheit der assimilierten, bürgerlichen, liberalen Juden repräsentiert hat, der für Bürgerrechte sich stark gemacht hat, für die Gleichstellung sich stark gemacht hat. Und die Situation in der Schweiz ist ja auch vergleichbar. Und dennoch gibt es diesen virulenten Antisemitismus. Und ganz spannend fand ich, ihr habt das, glaube ich, auch im Buch aufgegriffen, in Deutschland gab es diese Debatte sehr stark, auch intellektuell, in akademischen Kreisen, ob die Juden jetzt deutsche Staatsbürger sein können oder nicht. Und wenn man sich das Abstimmungsverhalten dann in der Schweiz anzieht, dann gibt es ja diese Nähe zu Deutschland. Je näher man auch geografisch an die deutsche Staatsgrenze kommt, desto rabiater wurde abgestimmt.
Das ist interessant, was du sagst. Abstimmungen, die rassistisch sind oder Initiativen, die rassistisch sind, behandeln ja immer ein Scheinproblem. Es ist ja nie so, dass man ein tatsächliches Problem feststellen würde mit Leuten, die nicht das Gleiche glauben oder nicht das Gleiche oder nicht gleich aussehen wie wir selbst. Und es ist einfach Rassismus. Und dass der Antisemitismus seit Jahrhunderten im Westen und an ganz vielen anderen Orten auch extremst verwurzelt ist, das sieht man ja bis heute. Es ist auch sehr interessant, dass das Schächtverbot bis heute besteht. Es steht nicht mehr in der Verfassung, aber es gibt eine Verordnung im Tierschutzgesetz, wo es bis heute fortlebt. Ja. Und das Parlament hatte schon ein paar Mal die Möglichkeit, das zu streichen. Und es hat es auch immer wieder intensiv diskutiert. Aber sie waren gegen eine Streichung, weil sie es bis zuletzt als chancenlos beim Volk erachtet haben.
Ja.
Das heißt, in der Schweiz bleibt die Betäubung aller Säugetiere vor der Schlachtung zwingend. Das Schächten von Geflügel ist erlaubt. Das ist die Ausnahme, wenn es sich um eine rituelle Schlachtung handelt. Das ist schon interessant, oder? Bis heute traut man der Bevölkerung nicht zu, nicht antisemitisch abzustimmen.
Also wir werden im Verlauf des Gesprächs dann noch ganz viele gute, positive, offensichtlich positive Aspekte der direkten Demokratie wahrscheinlich würdigen. Aber um noch einen Moment dabei zu bleiben, was man bei diesem Schächtverbot sieht. Eben das wurde angenommen und es war auch nicht die letzte Initiative, die sich gegen Minderheiten richtete, gegen das Fremde. Wir hatten die Schwarzenbach-Initiative in den 1970ern, da ging es vor allem gegen italienische Migranten, haben wir auch schon eine Folge dazu gemacht. Und wir hatten 2009 die Minarett-Initiative, die ja auch außerhalb der Schweiz viel Schlagzeilen generiert hat damals, wo der Bau von Minaretten verboten wurde. Ist das jetzt eigentlich so das hässliche Gesicht der direkten Demokratie, dass man ja gerade außerhalb der Schweiz schon auch ein bisschen ja, mit Entsetzen jeweils anschaut.
Heart of Darkness haben sie uns
genannt. Ja, Heart of Darkness war mal eine Schlagzeile einer englischen Zeitung über die Schweiz nach genau einer solchen Abstimmung. Also ist das einfach, ja, gehört das einfach dazu oder kann man diesen Ausgrenzungsversuchen auch irgendwas Positives abgewinnen? Wie siehst du das?
Ja, es gehört dazu. In einer Demokratie ist immer alles möglich. Und darum sind auch dunkle Dinge möglich. Und die positive Lesart dieser hässlichen Abstimmung ist folgende. Wenn man sich überlegt, was möglich wäre, kommt es extrem selten vor, dass direkt ausgrenzende Initiativen gestartet werden. Nein, gestartet werden sie häufig, aber sie kommen auch nicht sehr häufig durch, muss man sagen. Schwarzenbach ist ein gutes Beispiel. Schwarzenbach, eure Folge dazu war super, die habe ich sehr gerne gehört. Dort kam die Abstimmung ja nicht durch. Am Schluss hat sich die Zivilgesellschaft darauf besinnt, was hier eigentlich geschieht. Diese Abstimmung hat eine andere Wirkung. Die hat eine tief zersetzende Wirkung in der Diskussion darüber, wie man über Ausländer spricht, wie man sie thematisiert. Aber sie kam nicht durch. Und auch all die Folgeinitiativen von Schwarzenmacht hat er weitergemacht. Die kamen alle auch nicht durch. Es sind ganz viele Dinge möglich und für den Umstand, dass so viele Dinge möglich sind in einer Demokratie, passieren recht wenige richtig schlimme Unfälle in der Schweiz.
Ja. Aber sie gehören eben dazu.
Ja. Ja.
Philipp, machen wir einen Sprung ins Jahr 1938 zu einem Thema, das für uns auch bei der Lektüre des Buches überraschend war, also diese Abstimmung über das Schweizerische Strafgesetzbuch, die in diesem Jahr stattfand. Klingt erstmal staubtrocken, also so ein richtiges Technokratengesetz.
Sehr.
Aber ist eigentlich ein ganz spannender Seismograph auch dafür, wo die Schweiz am Vorabend des Zweiten Weltkriegs steht, auch in gesellschaftspolitischer Hinsicht. Nämlich, wenn man es jetzt vergleicht mit den umliegenden Ländern, an einem ganz anderen Punkt als die Zeit eben und auch die Umstände es erahnen lassen würden. Also in Deutschland und in Italien regierten die Faschisten. Ihr nennt es im Buch auch eine Zeit der Gewalt, also es ist ein Zeitalter, an dem sich diese Katastrophe des Zweiten Weltkriegs auch ja schon sichtbar, spürbar ankündet. Aber die Schweiz geht einen anderen Weg. Worüber stimmen die Schweizer Stimmbürger ab bei dieser Abstimmung über das Schweizerische Strafgesetzbuch?
Zuerst geht es um eine Vereinheitlichung des Strafgesetzes. Wir sind in einem Land der Kantone und ich habe es ja vorhin gesagt, in gewissen Kantonen reichte früher ein Wirtshausverbot, um vom Stimmrecht ausgeschlossen zu werden.
Ja.
Das war aber nicht in allen Kantonen so. Es gab quasi über 20 verschiedene Strafgesetze.
Ja.
Und bei dieser Abstimmung ging es wirklich darum, dass man eine einheitliche Regelung hinbekommt.
Ja, eine nationale.
Und das Interessante an dieser neuen nationalen Regelung war, wie progressiv sie war. Es ist interessant, dass viele Regelungen, viele Gesetze in der Frühzeit der Schweiz ziemlich progressiv waren. Das sieht man durch all diese Abstimmungen. Und jetzt in diesem speziellen Fall war progressiv zum einen, dass die Todesstrafe beendet wurde. Und damit setzte die Schweiz eigentlich ein internationales Zeichen. Viele andere Staaten in Europa, die hielten noch lange an der Todesstrafe fest. Ja. Dann wurde der Schwangerschaftsabbruch diskutiert. Da ging man aber nicht so weit, dass er total legalisiert worden wäre. Aber bei medizinischer Indikation war Abtreibung neu erlaubt, straffrei. Und das muss man sich vorstellen, dass wir sind jetzt im Jahr eben 1938, dass man über so etwas abstimmt und das durchkommt. Ein Wahnsinn. Und was ich aber das Außergewöhnlichste finde fast, ist, dass das Strafgesetz in der Schweiz im Bereich der gleichgeschlechtlichen Liebe einen sehr liberalen Ton angeschlagen hat. Ab 42 macht es sich nur noch strafbar, wer, Zitat, eine unmündige Person des gleichen Geschlechts von mehr als 16 Jahren verführte. Mhm. Und das bedeutete, ab dem Alter von 20 Jahren waren homosexuelle Handlungen neu erlaubt, auf dem Papier zumindest. Und natürlich wurden Schwule und Lesben weiterhin diskriminiert. Aber dass ein Staat in dieser Zeit ins Gesetz schreibt, dass homosexuelle Beziehungen erlaubt sind, das finde ich ziemlich progressiv. Mhm. Hat auch ganz konkrete Auswirkungen. Mhm. Danach wurden Städte wie Zürich in den 50er Jahren sehr wichtige Orte in der Schulenbewegung in ganz Europa.
Ja.
Das war eben eine direkte Konsequenz aus einer Abstimmung über ein Strafgesetz, was sie, wie gesagt, hat eben eher ein trockenes Thema ist, normalerweise.
Ja. Und die Schweiz gilt ja nicht gerade als Land der vorbildlich gelebten Toleranz, was diese Themen anbelangt.
Überhaupt nicht, nein, überhaupt
nicht. Also von dem her schon sehr erstaunlich. Mhm. Eine kurze Nachfrage noch zum Abstimmungskampf selbst. Also was waren da die Argumente dafür, dagegen? Ihr habt ja im Buch, glaube ich, auch dieses Plakat «Ein Volk, ein Recht, ein Führer?» Fragezeichen zitiert. Und dann noch dieses Zitat, wo die Gegner sagten, es sei eine weichliche Humanitätsduselei, eine Schwäche, die da mit diesem neuen Strafgesetz.
Das hat der Tagesanzeiger geschrieben.
Genau. Mhm. Deine Zeitung, Philipp.
Unsere Deine Zeitung. Ja,
genau. Also wie muss man sich das vorstellen?
Es sind zwei Themen, die da eine Rolle spielen. Zum einen der sogenannte Föderalismus, das heißt, in der Schweiz gibt es starke Strömungen aus den Kantonen, die sehr gerne möglichst viel selber bestimmen möchten, die den föderalen Gedanken vor den nationalen Gedanken stellen. Und wenn ihr dieses Abstimmungsplakat anspricht, dann ist es ja genau so, dass dort der Berner Bär den Adler, das ist ein zweites Plakat, ein roter Berner Bär, die Schweiz quasi zerbeißt den Genfer Adler. Das heißt, die Genfer können wie nicht mehr selber entscheiden, was sie wie bestrafen wollen. Das heißt, es gab Gegner des Strafgesetzbuchs aus föderalen Gründen. Mhm. Aus Angst, als Kanton nicht mehr gleich viel bestimmen zu können wie vorher.
Ja.
Und dann gab es die konservativen Kreise, die das neue Gesetz als viel zu weich empfanden. Das hast du ja vorhin erwähnt, diese Humanitätsduselei. Die hatten das Gefühl, das neue Gesetz zeige viel zu viel Verständnis für Gesetzesbrecher. Ja. Es lasse Vergeltungscharakter vermissen. Und eben am Schluss fördert es noch Homosexualität.
Vielleicht noch abschließend, bevor wir dann, glaube ich, auch aus Zeitgründen in eine Pause gehen. Du hast es eingangs ja schön skizziert, also dieses neue Schweizer, dieses vereinheitlichte Schweizer Strafgesetzbuch, das hatte in gewisser Weise auch einen Vorbildcharakter, war sehr progressiv in ganz vielen Bereichen. Wie lange hatte das Bestand?
Also lange hat es Bestand. Ja. Weil es so fortschrittlich war, blieb es eigentlich über Jahrzehnte aktuell. Neuerungen waren selten. Ja. Erst in den 1970er Jahren und mit dem Beitritt der Schweiz zur Europäischen Menschenrechtskonvention zeigten sich gewisse Lücken und Schwächen im Strafrecht, und ab den 90er Jahren gab es dann im Parlament in immer höherer Kadenz Revisionen.
Ja.
Es wurde aufdatiert und erweitert. Es gab gewisse Leute, die fanden, es würde zu schnell und zu häufig erweitert.
Ja.
Allein zwischen 2007 und 2016 wurden 58 Änderungen im Strafrecht vorgenommen.
Ja. Warum?
Warum? Der Bundesrichter, der ehemalige Bundesrichter Niklas Oberholzer nannte es eine neue Lust am Strafen. Es gab eine andere Strömung in der Gesellschaft, eher repressiv, eher streng. Da hätten diese konservativen Kreise in den 30er Jahren hätten Freude daran gehabt. Ja. Es wurde
endlich wieder Vergeltungscharakter.
Mhm, genau, der Vergelten, keine Humanitätsduselei mehr hier.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Ja gut, und damit gehen wir gleich in eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder da.
Oh, jetzt wird das Mysterium gelüftet. Macht ihr wirklich eine Pause oder redet ihr einfach weiter?
Du wirst sehen, bis gleich.
Bleibt dran, ihr werdet es gleich erfahren.
Und da sind wir wieder zurück aus der, wie Philipp bestätigen kann, Pause. Und wir...
Zweimal Luft holen.
Zweimal Luft holen. Nein, es war ein bisschen mehr. Wir sind zurück mit unserer kurzen Geschichte des Abstimmens mit Philipp Loser. Und Philipp, machen wir gleich nochmals einen Zeitsprung ins Jahr 1992 zur nächsten Abstimmung, zur nächsten wichtigen Abstimmung, zum nächsten ganz anderen Thema. Es geht um die Rolle der Schweiz in Europa. Der Bundesrat, also die Regierung und das Parlament, die entscheiden damals, dass die Schweiz dem europäischen Wirtschaftsraum, dem EWR, beitreten soll. Der EWR, das ist so ein bisschen der Vorgänger der EU, gibt es weiterhin, aber hatte damals diese Funktion. Und was dann folgt, ist die wohl intensivste Abstimmungsschlacht der jüngeren Geschichte in der Schweiz. Es ist ein langer Abstimmungskampf, emotional, er spaltet Landesteile, spaltet Familien. Hast du selber, Philipp, eigentlich selber noch persönliche Erinnerungen daran?
Nur aus der Erzählung.
Nur aus der Erzählung.
Ich kann mich erinnern, wie meine Eltern an eine Veranstaltung gingen und davon erzählten. Aber es ist schon so ein diffuses Gefühl des Aufgeregtseins, das habe ich schon noch. Das ist eine der tollsten Abstimmungen, finde ich.
Es ist wahrscheinlich für viele Schweizerinnen und Schweizer so ein Brexit-Moment oder etwas, das eben noch sehr, sehr viele Jahre danach noch zu reden gab.
Mhm.
Ja. Ging es denn bei dieser Abstimmung, wenn wir jetzt da mal reingehen, nur um den Beitritt zu diesem EWR oder was wurde da verhandelt?
Ist eine etwas rhetorische Frage, habe ich jetzt aus deinem Ton herausgehört. Der Punkt ist, man muss sich vergegenwärtigen, wo wir sind. Wir sind im Jahr 1992 und 3 Jahre zuvor ist der Kalte Krieg zu Ende gegangen. Und für die Schweiz war das ein sehr komplizierter, ein schwieriger Moment. Während des gesamten Kalten Krieges war die Schweiz zwar neutral, wie wir ja alle wissen, aber gleichzeitig war sie auch total verortet. Sie wusste, wo sie hingehört. Sie wusste, an wem sie sich orientieren musste. Und als der Kalte Krieg dann zu Ende war, totale Orientierungslosigkeit. Wo gehören wir hin? Gehören wir nach Europa? Sollen wir selber irgendetwas versuchen? Was sollen wir uns öffnen? Sollen wir uns schließen? Es war all die Gewissheiten, die dieses Land über Jahrzehnte geprägt hatten, fielen weg. Und das kulminierte alles in dieser EWR-Abstimmung. Weil eigentlich war es, du hast es gesagt, es war eine Abstimmung darüber, ob man in diesen Wirtschaftsraum will oder nicht. Aber es ging um viel mehr. Es ging darum, orientieren wir uns Richtung Europa oder bleiben wir alleine? Es war ja auch so, dass der Bundesrat während dieser Abstimmung gesagt hat, dass der EWR eine Art Trainingslager wäre für die tatsächliche EG, wie die EU damals noch hieß, für die Aufnahme in die EG. Es gab auch ein Beitrittsgesuch, also ein Gesuch um die Aufnahme von Verhandlungen. Und es war schon während des Abstimmungskampfes klar, dass es hier eben mehr als um den EWR geht. Und darum war, glaube ich, auch die Auseinandersetzung so intensiv.
Also es ging in gewisser Weise auch darum, ob dieser Sonderfall Schweiz weiter bestehen soll, ob man bei sich bleibt, für sich bleibt oder ob man sich orientiert hin zu Europa, zu diesen neuen, auch geopolitischen Realitäten.
Mhm. Und es gab viele einflussreiche Kreise, die sich sehr gerne Richtung Europa entwickelt hätten, orientiert hätten.
Ja.
Die Wirtschaft war eher dafür, also die war sogar sehr dafür, die Eliten quasi in der Politik und in der Wirtschaft, die waren eindeutig Richtung Europa orientiert. Die wollten in diesen EWR rein.
Und die Quizfrage ist natürlich, wer war dagegen?
Dagegen war Christoph Blocher und die SVP. Ja. Christoph Blocher spielt ein paar Mal in unserem Buch eine Rolle. Er war kurze Jahre zuvor, hatte seinen ersten großen Auftritt, als es darum ging, ein modernes Eherecht zu verhindern. Das wollte er, das schaffte er nicht. Aber damals bekam er sein Gefühl dafür, wie es ist, allein gegen alle zu stehen. Das war wie so der Auftakt für diese Ehewehrabstimmung, weil hier war es genau so. Gemeinsam mit Otto Fischer, einem Unternehmer und FDP-Nationalrat, war Blocher quasi allein auf weiter Flur. Ohne Blocher hätte es diesen intensiven Abstimmungskampf gar nicht gegeben. Er tingelte durchs Land, durch die Turnhallen. Er war der Nukleus von dieser ganzen intensiven Auseinandersetzung. Und wie fest ihn das geprägt hat, das sieht man bis heute. Wenn man heute ein Interview macht mit Christoph Blocher, dann kann man ohne Probleme dieses Sentiment anzapfen mit zwei Worten und danach kann man 15 Minuten zuhören, wie er damals ganz alleine gegen alle gestanden hat und gegen alle und so weiter und so fort. Und das hat ihm hat es sehr Eindruck gemacht. Und gleichzeitig war es eben auch der Auftakt zum Aufstieg der SVP zur stärksten Partei der Schweiz. Damals war die FDP die stärkste Partei der Schweiz noch. Die FDP war zerrissen in der Frage, ob man sich nach Europa orientieren soll oder nicht. Die SVP sprang diese Lücke mit Christoph Blocher, positionierte sich als Partei des Alleingangs, des Sonderfalls, der Unabhängigkeit und konnte so den Bürgerblock quasi sprengen und die FDP überholen. Also die Bedeutung dieser Abstimmung kann man so innenpolitisch gar nicht hoch genug einschätzen.
Zwei Fragen dazu. Das eine, ganz klar, also warum gewinnt die SVP, warum gewinnt Christoph Blocher dann letztlich diese Abstimmung? Das ist so das eine. Und das andere ist diese Figur oder diese Idee, die SVP, diese rechtspopulistische Partei gegen alle anderen, Christoph Blocher gegen alle anderen. Das ist ja auch ein Muster, das die Schweiz in gewisser Weise oder die politische Landschaft der Schweiz bis heute prägt. Und die SVP war und ist damit ja auch bis heute in vielerlei Hinsicht ein Role Model für andere Parteien im Ausland, die AfD, die FPÖ und so weiter. Also wie hat sich das entwickelt auch? Also warum konnte das zu so einer Strahlkraft kommen?
Zuerst zur ersten Frage, warum es abgelehnt wurde. Ich glaube, die sogenannten Eliten, die hatten kein Gespür dafür, was die Bevölkerung tatsächlich wollte. Die konnte der Bevölkerung auch nicht wirklich vermitteln. Das ist ein Problem, das man bis heute hat. Was der ganz konkrete, direkte Vorteil für die Bevölkerung ist, wenn man in diesen EWR geht, man hat es dann später schon gesehen, die Schweiz rutscht in eine Rezession, aber das haben dann nicht mehr viele ganz direkt mit dem verbunden. Ich glaube, das konnten ganz viele Politikerinnen und Politiker, ganz viele Wirtschaftsleute und Leute nicht klar machen, zu wenig klar machen.
Ja.
Und die zweite Frage, diese Ursprungserzählung ist einfach sehr gut, weil sie einfach stimmt. Die SVP stand in dieser Frage total allein. Sie hat danach auch die Themen gesucht, wo sie ganz alleine stand.
Sie hat das zu einem
Mechanismus gemacht, zu einem Muster, zu einem Erfolgsmodell. Und interessant ist ja, dass sie sich das bewahren konnte, auf jeden Fall in der öffentlichen Erzählung. Ganz viele Funktionsträger in der SVP sind heute Teil der Eliten. Ganz viele Funktionsträger der SVP haben wirklich überhaupt gar nichts mit der normalen Bevölkerung zu tun, sind Banker, gut ausgebildet, international vernetzt, Establishment. Und trotzdem können sie diese Erzählung bewahren, das ist ja auch ein Merkmal von anderen populistischen Bewegungen. Und es liegt halt viel in dieser Ursprungsfigur Blocher, der das wirklich sehr überzeugend machen konnte, trotz seinem ganzen Reichtum. dem haben die Leute geglaubt. Das ist eine charismatische Figur. Inwiefern es dann auch noch weiter funktionieren wird, wenn dann Bloch irgendwann nicht mehr da sein wird, das kann ich schwer beurteilen.
Wie würdest du sagen, spürt man die Folgen dieser Abstimmung heute noch, was jetzt die Beziehung auch der Schweiz zu Europa angeht? Abgesehen davon, dass die Schweiz offensichtlich nicht Mitglied ist des EWR, auch nicht der EU, aber so von der Grundstimmung her?
Man kann die Wirkung dieser EWR-Abstimmung gar nicht hoch genug einschätzen. Man muss sich auch den Schock vergegenwärtigen, den die Befürworter erlebten damals, weil die waren so sicher, dass sie gewinnen. Das war ein Schock, der bis heute nachhallt. Es gibt eine gewisse Angst der Eliten, des politischen Betriebs, den Leuten die gleiche Frage noch einmal zu stellen. Mhm. Wollt ihr mehr Europa oder nicht? Weil die Niederlage damals so brutal war. Die Fragen sind seit 92 die gleichen geblieben. Wie souverän kann die Schweiz im großen Europa sein? Wie stark soll sie sich beteiligen? Ist ein Alleingang sinnvoll und machbar? Das sind Fragen, die die Schweiz bis heute nicht losgelassen haben. Es ist dieser Abstimmungskampf, der ist nicht mehr so intensiv wie damals, aber er hat eigentlich nie wirklich aufgehört.
Okay. Wir haben noch Zeit für eine vierte Abstimmung, die ganz anders gelagert ist, aber auch sehr interessant ist. Die sogenannte Abzocker-Initiative von 2013 war es. Die wurde lanciert von einem Außenseiter, ein Mann ohne Partei, ohne Organisation damals, ein Unternehmer namens Thomas Minder, war Chef einer Kosmetik- und ich glaube Mundwasserfirma. Und der störte sich an den überrissenen Löhnen und Boni von Topmanagern. Und sein Ärger war persönlich, das habt ihr auch im Buch nochmals schön beschrieben, er hatte nämlich einen Großauftrag gehabt, der Nationalen Fluggesellschaft, der Swissair. Die ging dann Konkurs und Minder erfuhr kurz danach, dass sich vor diesem Konkurs der letzte Chef der Swissair noch rasch 12,5 Millionen Franken im Voraus hatte ausbezahlen lassen. Und das hat ihn dann rasend wütend gemacht und dazu bewegt, diese Volksinitiative, diese Abzockerinitiative zu lancieren. Philipp, was wollte er denn erreichen damit?
Er wollte diesen Typen eins auswischen. Und er selber sagt, er habe seither einen Hals. Und wer jemals mit Minder geredet hat, der weiß, der hat tatsächlich einen Hals, der ist wütend. Und diese Abzockerinitiative ist ein sehr schönes Beispiel dafür, was in einer direkten Demokratie wie jener der Schweiz halt auch möglich ist. Wenn jemand wütend ist über Zustände im Land oder überhaupt, dann kann er eine Volksinitiative sammeln, wenn er das will, und dann wird darüber abgestimmt. Das hat Mind gemacht und wir müssen nachher über die Wirkung dieser Abstimmung reden. Die wurde angenommen, erstaunlich deutlich, weil sie auch zu einem guten Zeitpunkt kam. Es gab diese großen tatsächlichen Abzocker von der ABB, der großen alten Industriefirma in Baden. Diese schwedischen Manager, die sich auch Millionen abgarnierten und gleichzeitig die Firma in den Ruin führten. Wie gesagt, die Wirkung, die war doppelt. Zum einen hat es eine ganz, ganz starke symbolische Wirkung, über die können wir nachher reden. Inhaltlich ist nicht so viel passiert. Minder ist kein Linker, muss man wissen. Er wollte nicht, dass der Staat am Schluss die Löhne der Manager begrenzt oder limitiert. Er wollte, das war auch der Inhalt der Initiative, dass die Generalversammlung der Unternehmen die Vergütungen absegnen muss. Jetzt im Vergleich zum Titel der Initiative und zur Diskussion darüber ist es natürlich nichts, oder? Das ist überhaupt gar nichts. Das ändert nichts an diesen Bonis und so. Aber die symbolische Wirkung, die war nicht zu unterschätzen.
Also ein Populist und aus der Wirtschaft.
Absolut populistisch.
Aber eben selber, du hast gesagt, das war eigentlich harmlos in den Forderungen dann. Aber Minder hatte kaum Verbündete, außer die Linken, mit denen er sich dann gar nicht zu nahe, ja, da wollte er gar nicht zu viel zu tun haben mit. Er hat dann diese Abstimmung trotzdem gewonnen. Du hast schon ein paar Gründe gesagt, so diese auch Stimmung damals, aber letztlich ist es dann trotzdem noch erstaunlich, oder? Wenn man sich anschaut, dass die Schweizer Stimmbevölkerung gegenüber der Wirtschaft, wenn man es so nennen kann, immer eigentlich sehr wohlwollend eingestellt war. Und dann kam dieses Protestvotum.
Das war ein Novum. Noch nie in der Geschichte vorher hatte sich die Stimmbevölkerung so entschlossen für ein Anliegen eingesetzt, das so offensichtlich gegen die Interessen der Wirtschaft war. Man kann sagen, dass diese Abzockerinitiative, haben wir gesagt, in welchem Jahr wir sind.
2013, genau.
Genau, dass diese Abzockerinitiative der Moment war, in dem man eine gewisse Entfremdung zwischen der Bevölkerung und Teilen der Wirtschaft sichtbar gemacht hat. Und das ist ja auch das Schöne an der direkten Demokratie, weil sie auch Ausdruck sein kann, Reaktion sein kann auf größere Entwicklungen. Wir sind im Jahr 2013, die Finanzkrise, die globale, war 5 Jahre zuvor. Es gab große internationale und nationale Kritik an dieser Shareholder-Value-Ideologie. Die Kluft zwischen Arm und Reich wurde immer größer. Und in diesem Moment kommt diese Abzockerinitiative und wir alle dürfen an einem Sonntag an die Urne gehen und über diese Shareholder-Value-Ideologie abstimmen. Wir können unsere Meinung dazu kundtun, finden wir diesen überbordenden Kapitalismus gut oder schlecht. Und in dem Fall fand es eine Mehrheit ganz offensichtlich schlecht. Mhm. Es gibt noch eine andere Lesart dieser Abstimmung, die macht Michael Herrmann, der Politologe, der berühmte und sehr gute. Er sieht dieses Ja zur Abzuginitiative als Anfang vom Ende des liberalen Schweizer Sonderwegs. Dieser Sonderweg besagt, dass die Stimmbevölkerung in Tendenz für die Wirtschaftsinteressen stimmt und nicht dagegen.
Okay.
Kommt ja dann auch nochmal zum Ausdruck, wenn man sich die Finanzierung des Abstimmungskampfes anschaut. Also Minder hat ja ausschließlich oder fast ausschließlich spendenbasiert seinen Abstimmungskampf lanciert. Dagegen standen dann die etwa 8 oder 10 Millionen von Wirtschaftsverbänden, die dagegen hielten. Also auch hier so dieses Moment, dieses Grassroot-Moment, die Bevölkerung, die Stimmbevölkerung, die angeführt von einem der ihren dieses Thema an die Urne bringt und dann eben auch Triebabfuhr betreibt.
Ja, es ist ein böses Wort, aber es stimmt halt schon. Ja.
Aber das ist
das jetzt, muss ja nicht nur schlecht sein.
Genau, muss nicht nur schlecht sein. Eben, wir haben angefangen mit dem Schächtverbot, so diese auch schwierige Seite der direkten Demokratie, das hier jetzt steht, du hast schön gesagt, wir haben hier Möglichkeiten, über Auswüchse des Kapitalismus abzustimmen. Ja, das ist dann die andere Seite, oder?
Philipp, wenn man jetzt einen Schritt zurücktritt und nochmal an den Anfang geht, also die Demokratie vielerorts unter Druck geraten, das Vertrauen geht verloren, die Wirkmacht auch der Demokratie oder von demokratischen Prozessen wird in Zweifel gezogen. Da drängt sich ja dann doch diese Frage auf, ist die direkte Demokratie eine Antwort auf den Aufstieg von populistischen, vielleicht sogar autoritären Bewegungen? Und die Geschichte zeigt ja aber auch gerade, dass populistische Initiativen, zum Beispiel die Abzockerinitiative, Schächtverbot, die dann auch angenommen wurden, dass das so ein Indikator ist. Spielt das den populistischen Bewegungen in die Karten oder ist das nun eine Möglichkeit auch, um die Demokratie zu stärken?
Ich bin da total romantisch. Ich finde ja unbedingt, direkte Demokratie ist die Rettung der Demokratie, hilft gegen den Aufstieg der Populisten. Mhm. Es hat leider zwei Seiten. Es ist nachvollziehbar, dass viele Rechtspopulisten mehr direkte Demokratie möchten, weil sie denken, sie könnten so all diese wüsten und grausigen Dinge durchsetzen, die sie schon lange im Kopf haben.
Mhm.
Wir können auch gerne noch über den Brexit reden. Das war auch eine populistische Initiative am Schluss, eine populistische Abstimmung. Und hier sieht man eigentlich, warum eben die direkte Demokratie ein gutes Mittel gegen diesen Populismus ist. Weil je mehr man über Dinge abstimmt, je direkt demokratischer ein Land verfasst ist, desto kleiner wird die Wirkungsmacht der Populisten. Da bin ich überzeugt, direkte Demokratie muss geübt sein. Direkte Demokratie braucht Kontext, die muss integriert sein im Alltag. Und dann ist sie auch gefeit gegen zu extreme Auswüchse. Und ja, man kann jetzt sagen, Der Brexit war ein blödes Beispiel. Es gibt wahrscheinlich auch andere blöde Beispiele, aber irgendwo muss man anfangen. Man muss Demokratie üben und je mehr man abstimmt, desto besser. Da bin ich total überzeugt.
Also das heißt, die Briten haben einfach mit der falschen Abstimmung angefangen zu üben.
Ja, offensichtlich. Kommt vielleicht darauf an, wen man fragt.
Übers Ganze gesehen, könnte man die direkte Demokratie als ein Treiber für Fortschritt beschreiben? Oder ist es eher ein Hindernis, gerade wenn es um gesellschaftliche Fragen geht? Also ihr habt ja da auch im Buch ganz viele schöne Beispiele versammelt. Frauenstimmrecht, Mutterschaftsschutz, Abtreibungsrecht, all diese gesellschaftlichen Fragen. Das ist ja dann auch immer so ein Ausdruck eines Verhältnisses. Also wer bestimmt den Takt? Wer gibt vor? Ist es die Politik? Ist es die politische Klasse, die Berufspolitiker vielleicht, wenn man es so nennen will? Oder ist es die Stimmbevölkerung, das Volk oder welches Konzept auch immer dann dahinter steht? Also wie würdest du das verorten?
Ich glaube, je ziselierter und je detailreicher eine direkte Demokratie wird, desto weniger kann sie tatsächlich einen gesellschaftlichen Fortschritt voranbringen. Das sieht man jetzt im Verlauf der letzten 180 Jahre in der Schweiz. Was die direkte Demokratie aber kann, ist gesellschaftlichen Fortschritt konsolidieren und festigen. Und da finde ich das schönste Beispiel eigentlich, also das deutlichste Beispiel, jenes über die Abtreibung. Wenn man jetzt sieht, was in den USA geschieht, wo offensichtlich Gesetze sofort wieder geändert werden können, je nach politischer Mehrheit, wo Abtreibung immer noch eine Frage ist, die nicht zu Ende diskutiert wurde in der Bevölkerung, dann ist der Unterschied zur Schweiz, wo es zwar ewig brauchte, wirklich lange brauchte und viele Abstimmungen brauchte, bis man eine anständige Fristenregelung hat, ist der Unterschied halt schon sehr groß. In der Schweiz gibt es jetzt eine konsolidierte Meinung zum Schwangerschaftsabbruch. Das ist kein Thema mehr. Wir haben lange daran gemacht, wir haben lange darüber gestritten, aber das ist heute Status quo und hinter den wird man nicht mehr zurückfallen, da bin ich überzeugt. Und das ist der Vorteil von direktdemokratischen Prozessen. Man handelt so lange Dinge aus, bis sie wirklich verfestigt sind in einer Gesellschaft. Das dauert manchmal etwas länger, gerade wenn es um gesellschaftspolitische Fortschritte geht. Aber wenn sie mal erreicht worden sind, dann sind sie da und gehen nicht mehr weg.
Okay.
Oder siehst du das anders
an? Nein, das trifft es, glaube ich, recht gut. Es konsolidiert, es dauert sehr lange, aber wenn es mal da ist, dann hat es auch Bestand. Zum Glück stellt niemand mehr das Frauenstimmrecht in Frage.
Genau. Nehmen wir das mal als gesetzt und ja.
Wir haben noch Zeit für eine allerletzte Frage, die wir auch kurz machen können, aber weil es einfach immer wieder auftaucht, würde mich deine Meinung interessieren. Du hast gesagt, direkte Demokratie oder Abstimmen muss geübt sein. Trotzdem, oder anschließend gefragt, lässt sich denn das, was wir in der Schweiz praktizieren, diese Art des Abstimmens, diese direkte Demokratie, lässt sich das auf andere Länder übertragen, deiner Meinung nach?
Das ist eine sehr komplexe Frage, weil halt die Systeme in den anderen Ländern auch schon sehr eingeschliffen sind. Aber ich kann mir durchaus Szenarien vorstellen, wo ganz viel öfter abgestimmt wird als heute. Es gibt ja auch diese Idee von einem Europa der Regionen, wo dann nicht mehr alles nur von den Ländern, von den Nationalstaaten bestimmt wird, sondern von kleineren Einheiten. Und warum soll es nicht gehen, dass in diesen kleineren Einheiten, wo die Leute zusammenwohnen, auch gemeinsam entschieden wird über ganz konkrete Dinge? Und ich glaube, je häufiger man solche Abstimmungen versucht durchzuführen über verschiedenste Sachen, desto normaler wird es. Und ich glaube, diese Art von Export, die ist durchaus möglich. Und die wäre auch sehr förderndswert, glaube ich.
Okay, ein sehr optimistisches Fazit zum Schluss.
Philipp, ich bin Fan der direkten Demokratie.
Das haben wir gemerkt.
Das ist durchgekommen.
Und wir sind es ja auch.
Ist ja auch eine gute Sache.
Genau, jetzt reden wir besser nicht mehr über die aktuellen Abstimmungsvorlagen, wo wir unterschiedliche Meinung sind. Nein, ist gut. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war ein sehr interessanter Einblick. Auch von mir nochmal die Empfehlung für den Kauf eures Buchs. Es ist sehr toll geworden. Und ja, das war's von uns für heute. Wie immer der Reminder, folgt uns, abonniert uns, ihr wisst, wo ihr uns findet, liked uns. Das war's für uns. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis bald, bye bye.
Macht's gut, bis dann.
Danke vielmals, es war eine große Freude. Ciao zusammen.